So, guten Morgen.
Geht's euch gut?
Ich bin mega aufgeregt. Also ich stand schon oft hier oben zu moderieren und es hat für mich schon echt das Eis gebrochen, aber heute ist das was anderes. Ich durfte ein paar Mal so Inputs geben. Jetzt schließe ich mein Programm. Genau, so kleine Inputs durfte ich zwischendurch immer wieder geben. Aber diesmal wird es anders. Diesmal ist es mehr von meinem Herzen und dementsprechend bin ich sehr nervös. Wir haben eine gute Zeit heute Morgen schon gehabt, wo wir hinten gebetet haben und ich habe echt gemerkt, wie bei diesen Gebeten darum, dass die Nervosität fällt, dass ich ruhiger wurde. Also Gebet hilft immer, immer, immer. So. Okay, ich bin bereit. Wir können starten. Hab Gnade mit mir. Okay, wenn ihr mit irgendwas nichts anfangen könnt, habt Gnade. Ja, der Start ist, glaube ich, immer das Schwierigste. Und als ich gefragt wurde, ob ich predigen soll, möchte, da war mir gleich klar, ich rede über den Heiligen Geist. Und einige haben es schon erraten, die kamen auf mich zu und sagten, du redest bestimmt über den Heiligen Geist. Scheinbar weiß man, wie ich ticke. Und das ist auch gut so. Denn ich habe einiges mit dem Heiligen Geist erlebt und ich will euch da heute mit reinnehmen. Ich liebe Jesus seit 6 Jahren. 2020 habe ich den festen Entschluss getroffen, Jesus mit allem nachzufolgen. Ich habe einen langen Weg gehabt bis dahin, einen steinigen Weg. Ich nehme euch heute ein bisschen mit rein. Aber was ich gelernt habe zuerst ist, wie ich Jesus nachfolge. Es ist der Jesus, der zur Rechten des Vaters sitzt. Der Jesus, der hier gestorben und auferstanden ist, der zur Rechten des Vaters jetzt sitzt und gar nicht mehr hier auf Erden ist. Aha. Wie folge ich dem nach, der gar nicht hier ist? Und das ist mein Thema, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist hier. Und ich nehme euch direkt mit in Johannes 14. Dürfen wir es sehen? Ja. Hier sagt Jesus nämlich, kurz bevor er überhaupt verhaftet und gekreuzigt wird, zu seinen Jüngern, die noch bei ihm sind: Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein und ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. So, hier sagt Jesus, dass er gehen wird und an seiner Stelle kommt jemand. Das heißt, es findet ein Austausch statt. Ich folge Jesus immer noch, aber es hat ein Austausch stattgefunden. Nachdem Jesus hochgefahren ist, hat er den Heiligen Geist gesendet. Also können wir sagen, ich folge dem Heiligen Geist. Es gibt keine Einwände, denke ich, oder? An dieser Stelle. Ja. Der Heilige Geist, der für immer bei euch sein wird. So, jetzt stelle ich mir vor, wenn ich dem Heiligen Geist folge, wie die Jünger Jesus gefolgt sind, wie kann das aussehen? Und da habe ich kam mir gleich so eine Stelle aus der Bibel in den Sinn aus Lukas 9, wird jetzt hier nicht angezeigt. Aber wenn du möchtest, kannst du da nachlesen. Also es geht darum, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist und auf den Weg dahin schickt er Boten vor, die ihm ein Quartier vorbereiten, weil er die Strecke auch nicht durchläuft. So, und sie sollten in einem Dorf in Samarien anhalten und da fragen, ob sie da ein Quartier für Jesus haben können. Als die Leute in Samarien aber erfahren haben, dass Jesus nach Jerusalem will, haben sie ihm das verweigert. So, jetzt kommt diese Nachricht zu Jesus und zu seinen Jüngern. Und Johannes und Jakobus, die zwei Brüder, die auch Donnersöhne genannt werden, wir erfahren auch gleich warum, die hat das scheinbar ziemlich aufgerieben. Und sie sagten, sollen wir Feuer vom Himmel rufen, um es auf sie fallen zu lassen? Ich bin schon beeindruckt davon, dass sie davon ausgegangen sind, dass sie es können. Aber die Reaktion von Jesus war nein. Und er hat sie scharf zurechtgewiesen. So, okay. Ich komme jetzt nicht auf die Idee, irgendwie Feuer vom Himmel zu rufen, auf irgendwelche Städte fallen zu lassen, außer das Feuer Gottes hier auf Wesel. Amen, danke. Ja. Aber wie kann ich das in meinem Leben, wie kann ich das mit in mein Leben nehmen? Es geht einfach darum, dass ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin und Jesus sagte ja auch, er wird immer bei euch sein. Das heißt, ich habe immer Zugriff auf den, dem ich nachfolge. Und hier denke ich daran, wenn ich kurz davor bin, jemanden vielleicht gesellschaftlich zu verbrennen, habe ich immer jemanden, den ich fragen kann. So wie Johannes und Jakobus zu Jesus gingen und sagten, können wir Feuer rufen? Können wir sie vernichten? Kann ich immer dem, der in mir ist, fragen, kann ich das machen? Kann ich das machen? Glaubt ihr das? Wenn ich kurz davor bin, jemanden gesellschaftlich zu verbrennen, kann ich den Heiligen Geist fragen, kann ich das machen? Und ich werde mit Sicherheit ein Nein hören. Wie auch immer das aussieht. Vielleicht hörst du es nicht mit deinen Ohren, vielleicht fühlst du es nicht an, als ob der Heilige Geist hinter dir steht oder sonst irgendwas. Aber du wirst es spüren, dass es ein Nein ist. Und der ist da. Ja, es gibt Momente, wo ich nicht weiß, ob der Heilige Geist da ist. Ich musste das lernen. Zuerst war das so, wenn ich echt mal gefallen bin. Gerade wenn wir mal richtig Mist bauen, und das kennt bestimmt der eine oder andere von euch, dass er denkt, der Heilige Geist ist weg. Das, was ich gemacht habe, das wird er sich nicht bieten lassen. Er wird weg sein. Ne? Auch wenn da steht, er wird immer bei euch sein. Ey, das geht gar nicht. Und früher habe ich den Test gemacht und habe einfach in Sprachen gebetet und es klappte immer. Und also da wusste ich, der ist noch da. Der ist noch da und erschreckenderweise ist der echt treu. Und ist auch so, wie ich gerade nach diesen Fallsituationen, wie ich Gott erlebt habe, der Heilige Geist geht nicht einfach weg, zieht sich zurück und sagt, boah, nee, jetzt gebe ich denen erstmal 3 Tage Pause. Das habe ich nicht erlebt, gar nicht. Er kam immer mit irgendwas Schönem zurück. Was heißt zurück? Er war ja nicht weg, aber er kam immer mit irgendwas Schönem und hat mir gezeigt, ich bin immer noch da, immer noch. So heute, ich habe echt einen, wie soll ich sagen, mein Zugang wird immer tiefer mit der Zeit. Und heute frage ich einfach in Situationen, wo ich Sehnsucht habe, frage ich einfach Heiliger Geist und ich höre, ich bin da. Ich habe das in letzter Zeit so häufig und immer wieder, ich bin da. Das sind keine wichtigen Momente. Das ist nicht so, dass ich gerade vor schwierigen Entscheidungen stehe und denke mir, boah. Nein, das ist einfach die Sehnsucht. Ich frage, Heiliger Geist, und ich höre, ich bin da. Probier das mal aus. Ich glaube nämlich, dass wir alle die Stimme Gottes hören. Ich habe schon oft gehört, ja, ich höre sie nicht. Und ich habe auch lange diese Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, ich höre ihn gar nicht. Ich kann ihn gar nicht hören. Und habe das immer wieder weiter proklamiert. Aber ich bin sicher, dass jeder von uns die Stimme hört. Denn in Johannes 10, Vers 27 sagt das Wort nämlich, dass es so ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Ganz einfach. Jesus sagt hier, dass alle, die zu ihm gehören, seine Stimme hören. Und wenn du jetzt denkst, nein, ich höre sie nicht, doch, du hörst sie. Vielleicht erkennst du sie nicht, aber du hörst sie. Wir hören sie alle. Es gibt so viele Stimmen, die wir hören können. Oft kriegen wir das gar nicht mit. Ich habe kurzen Zeit war das eigentlich, wo ich eigentlich schon in dieser Vorbereitung war für diese Predigt, bin ich spazieren gegangen, um meinen Kopf freizukriegen. Und ich mache das dann so, dass ich dann einfach in Sprachen bete. Und so eine halbe Stunde Spaziergang kann echt schon alles auf den Kopf stellen und alles verändern. Und genau, ich ging einfach los und habe gar nicht gebetet. Und war voll in Gedanken versunken. Und dann machte ich mir so Gedanken über meine Vergangenheit. wie ich als Kind war und solche Sachen. Und dann denke ich irgendwann, boah Mann, warte, du wolltest eigentlich beten. Und dann sage ich, boah, Heiliger Geist, ich wollte doch Zeit mit dir verbringen. Und ich höre, tun wir doch. Und ich so, ja, aber ich denke doch eigentlich die ganze Zeit nur nach über meine Vergangenheit. Und er sagt, ich zeige dir gerade Dinge. Und das passierte wirklich. Er hat mir so diesen Kontrast offenbart, wie ich früher war und wie ich heute bin. Und das hat Dimensionen für mich eröffnet. Ich habe viel nach hinten geschoben aus meiner Vergangenheit, weil ich meine Vergangenheit nicht mag. Ich habe viel missgebaut. Wollte nicht drüber nachdenken, aber ja, Gott kommt und bricht Dinge auf. Und ja, ich habe früher auch viel Stimmen gehört, so in meiner Kindheit viel negative Stimmen. Ich durfte Befreiung erfahren später, aber es war nicht so leicht. Ich war sehr verhaltensauffällig. Man sagt schwer erziehbar, ich bin von der Schule geflogen, nach der dritten Klasse schon. Das Schlimme war, dass es eine christliche Schule war. Das heißt, ich komme aus einem christlichen Elternhaus und davon hat man, glaube ich, nicht viel gemerkt an meinem Verhalten. Also es war nicht leicht. Aber ich habe mich als Kind schon bekehrt. Und hier will ich jeden ermutigen, der Kinder hat, die sich bekehrt haben, aber jetzt in der Welt sind. Ich glaube, dass gerade bei den Kindern, die sich bekehrt haben, dass da ein besonderer Schutz drauf liegt und dass Gott an ihnen ziehen wird. Ich habe das erlebt in meinem Leben. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ich sehe Gottes Handschrift überall, auch da, wo ich richtig missgebaut habe. Aber Gott war da. Und ich sehe das auch in den Leben meiner Geschwister und bei anderen Menschen. Die sich schon bekehrt haben, ich glaube, da liegt was Besonderes drauf. Ja, okay, es war schwierig als Kind. Und als ich circa 13 war, da haben wir als Familie uns von der Kirche verabschiedet. Wir sind alle raus aus der Kirche. Und das in Kirche ist quasi gelaufen. Wir hatten keine großartigen Kontakte mehr zu anderen Christen, nur mit Familie, so Cousins und Cousinen, aber sonst hatten wir mit der Kirche nicht mehr viel zu tun. Und dann fingen also die ersten Sachen an, wie Rauchen zum Beispiel. Da habe ich mit 13 angefangen. Kurz danach leider ging es los mit Alkohol. Ich habe so viel missgebaut, ich habe so viel Anzeigen gesammelt, dass ich weiß gar nicht, wie oft ich vor Gericht stand. Auch wenn das, glaube ich, heute schwer zu glauben ist. Ich war zweimal im Jugendgefängnis und über 5 Jahre auf Bewährung. Das ist schon eine Menge, die sich da angesammelt hat. Und ich habe das, ja, ich erzähle das eigentlich nicht so viel rum, weil ich es auch echt peinlich finde. Aber ich glaube, schön. Ich glaube aber, Sachen müssen auch mal raus. Ne? Und ich zeige euch gerade einen Kontrast. Ja. Ja, selbst die Bewährung war aber Gnade. Aber das ist eine andere Geschichte. So, irgendwann, ich wurde ein bisschen älter, ich wurde auch ein bisschen ruhiger und dann auf einmal kamen die Drogen. Das war so mit 18, dann geht es in die Disco und dann ging es richtig los mit den Drogen. Ich habe Drogen genommen, ich habe Drogen verkauft. Wir waren viel zu tief in diesen Dingen drin. Ja, das ging so weit, dass ich unter Drogeneinfluss zur Arbeit gegangen bin und solche Geschichten. Es gab aber diesen Punkt in 2010, da haben mich die Depressionen so tief runtergezogen, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr die Wochenenden durchmachen und völlig verklatscht zur Arbeit gehen und dieses Leben führen, was mich kaputt macht. Mein Körper hat gelitten, ich habe nur 70 Kilo gewogen und heute wiege ich 90, so zum Vergleich. Es hat mich wirklich fertig gemacht und da sehe ich schon die Gnade Gottes. Ich habe einfach einen Schnitt gemacht. Ich habe den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, die mit den Drogen auch, konnte ich einfach den Rücken zukehren. Ich hatte keine Entzugserscheinung, ich hatte gar nichts. Ich bin einfach weggegangen. Und gleichzeitig damit wusste ich, ich muss jetzt zur Kirche gehen. Das war einfach in mir drin. Ich wusste, dass das der richtige Weg ist. Ich habe nie daran gezweifelt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich wusste immer, es gibt einen Gott. Das war gar nicht das Ding. Nur, ob ich mit dir leben wollte, das war die Frage. Ja, und so ging ich dann wieder in die Kirche. Ich bin in die Kirche gegangen, wo ich aufgewachsen bin, auch mal in andere Gemeinden, habe mich mit Christen verbunden, habe aber in dieser Zeit gar nicht wirklich diese Entscheidung getroffen. Also ich habe mich bekehrt, ich habe mich immer wieder bekehrt, ich habe mich so oft bekehrt in meinem Leben, immer wieder. Aber das war nie echt, das war nie von Herzen. Es war schon so, ja, ich weiß, es richtig ist und ich sollte. Und ja, Jesus, ich folge dir jetzt nach. Und irgendwie hat das nie so richtig hochgetragen, kann man auch sagen. Tatsächlich ging das 10 Jahre. Das war von 2010 bis 2020. In dieser Zeit habe ich so ein Christenleben geführt, wie es leider viele führen, wie wir erschreckenderweise feststellen müssen, wenn wir uns so in der Welt umschauen. Das ist ein Leben völlig in der Welt. Also ich war in der Welt wie jeder andere auch. An mir hast du gar nichts Christliches gesehen. Du hast nur gesehen, dass ich ab und zu mal in Gottesdienst gehe, wenn ich nicht Samstag weg war. Und diese 10 Jahre waren, in diesen 10 Jahren gab es keine Frucht. Es war gar nichts da. Es gab keine Offenbarung, es gab keine Heilung, es gab keine Veränderung, es gab keine Beziehung zum Herrn, es gab gar nichts. Es gab dieses Lippenbekenntnis und das war's. Mehr gab es nicht. Ich bin zwar natürlich gereift, ich bin erwachsener geworden, ich hab geheiratet, ich habe ein Haus gekauft und Kinder haben, sie hat die Kinder gekriegt. Genau, wir haben Kinder gekriegt und wir haben uns vermehrt. Genau, aber rein geistlich war da gar nichts. Es war nichts. Naja, es hat gereicht, um Menschen zu täuschen. Ja. Ja, aber was ich lernen durfte, es muss Frucht geben. An dem Tag, wo ich meine Entscheidung fest getroffen habe, das war auch im Juni, 20. Juni 2020, da habe ich mich taufen lassen. Und ich wusste schon 10 Jahre davor, ja, ich muss ins Wasser. Irgendwann muss ich ins Wasser. Und genau, diese Entscheidung zu treffen, die war so umfochten. Ich glaube, ich habe den Kampf meines Lebens vorher gehabt, wo ich echt dachte, ich schmeiß alles hin, ich schmeiß auch meine Familie hin. Ich wollte echt weg. Aber der Herr war echt treu und hat mich gezogen und ich habe mich taufen lassen. Und ab dem Tag war alles anders. Ich habe ein neues Leben bekommen. Und in meinem Taufvers ist mir heute Morgen aufgefallen, den Taufvers, den ich bekommen hatte, da hieß es, ich schenke dir ein neues Herz. Ja, und das war echt der Schrei meines Herzens, dass mein Herz sich ändert. Und ja. So, wie gesagt, es muss Frucht geben. Wir sollen uns auch selber prüfen, ob wir Früchte tragen. Johannes 15, Vers 5 sagt: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Kennt den jemand? Ja, ne? Also den Vers haben wir so oft gehört. Und je weiter ich in Christus komme, desto mehr merke ich, wie diese Frucht wächst und wie sehr ich eigentlich gar nichts tun muss, sondern dass er alles tut, was es für ein Segen ist. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass du Jesus folgst, ohne dass eine Frucht entsteht. Wenn du Jesus folgst und es gibt keine Frucht in deinem Leben über Jahre, dann frag dich lieber mal, wen du wirklich folgst. Ich will jetzt keinen anmachen oder so. Aber ich musste das halt in meinem Leben feststellen. 10 Jahre fruchtlos. Ja, ich bin ihm nicht gefolgt. Ja, wenn du Jesus nachfolgst, bedeutet das auch vom Geist geleitet zu sein. Also das geht Hand in Hand, weil wir folgen ja dem Geist. Richtig, ne? So, in Galater 5, Vers 22 steht die Frucht des Geistes. Und ich würde sagen, wenn du in dem bist, der die Definition von Liebe ist, dann wird Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung von alleine wachsen. Ein kleines Beispiel aus meiner Ehe. Ich habe die Erlaubnis. Tatsächlich ist es Ihre Idee gewesen. Also Amy und ich sind seit 11 Jahren verheiratet. Und als wir geheiratet haben, waren wir beide noch voll in der Welt. Und unsere Streitmentalität war auch dementsprechend. Also wir haben uns ja schon zwischendurch richtig oft in die Haare gekriegt. Und wenn wir uns gestritten haben, dann haben wir uns richtig gestritten. Dann war das auch mal so, dass wir 3 Tage keinen Kontakt hatten. Also wir haben zusammen gelebt, aber wir haben nicht miteinander geredet. Wir sind grimmig aneinander vorbeigezogen. Und boah, da war so viel Wut. Das ist echt toxisch gewesen. Heute diskutieren wir nur noch, kann ich sagen. Also natürlich hat man Meinungsverschiedenheiten, das ist ganz klar. Aber heute klären wir solche Dinge innerhalb von Minuten. Wir gehen heute in eine Demut daran. Ich sehe bei meiner Frau so, wie die Frucht gewachsen ist und sie in mir. Und wir können so anders aufeinander zugehen. Stolz hat in einer Ehe gar nichts verloren. Gar nicht. Heute klären wir Dinge in Minuten, manchmal in Stunden. Ja, wir wachsen noch, Leute. Nein, es geht, es ist so ein Unterschied. Es ist für mich undenkbar, einen ganzen Tag meine Frau zu ignorieren und wütend auf sie zu sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Früher haben wir es 3 Tage geschafft. Also nicht nur einmal, öfter. So ein Tipp für alle Ehepaare. Rechthaberei ist keine Frucht des Geistes. Ja. Ja. Aber was mir auch viel geholfen hat in meinem Leben, es war sowas, was wir letzte Woche hier erlebt haben. Wir haben hier jemanden gehabt, der hat über Salbung gesprochen, hat gesagt, kommt nach vorne, und ein paar sind umgefallen. Und wenn du das nicht kennst, dann kann ich dich beruhigen, das ist nicht schlimm. Also ich habe mich oft unter diese Kraft Gottes begeben. Ich habe das kennengelernt, ich war auch verhalten. Tatsächlich ist das auch komisch, ne, wenn du das erste Mal siehst. Und aber ich habe mich einfach von Gott leiten lassen, und er hat mich zu diesen Männern Gottes geführt, die Hände auf mich gelegt haben, und ich bin so oft unter der Kraft Gottes auf den Boden gefallen, aber ich habe so oft die Gegenwart des Heiligen Geistes erlebt. Ich habe so Begegnungen mit dem Heiligen Geist gehabt. Wie soll ich das beschreiben? Die Kraft Gottes kam so oft über mich, und der Heilige Geist zeigte mir Dinge in meinem Herzen. Ich fing so an zu weinen. Ich habe so viel Schmerz, ich habe so viel Leid ausweinen dürfen in dieser Zeit. Ich weiß nicht, wie oft der Heilige Geist mir begegnet ist. Ich habe das nicht gezählt. Es war oft. Anfang des Jahres ist mir tatsächlich auch Jesus begegnet. Das ist auch eine besondere Geschichte. Aber diese Momente, wo Männer Gottes, oder Frauen auch, ist auch schon passiert, das soll nichts heißen. Nein. Meistens waren es Männer. Also, diese Momente, wo Männer und Frauen Gottes mir die Hände auflegten und der Geist Gottes auf mich gefallen ist, waren so heilsam in meinem Leben. Ich weiß, dass es Missbrauch gibt in diesen Bereichen. Und ich auch viel Kritik. Aber ich durfte Heilung erfahren. Wo ich auch sehr viel Heilung erlebt habe, ist der Lobpreis. Heute war der Lobpreis, by the way, echt stark. Ich erlebe den häufig sehr stark, wo der Heilige Geist einem begegnet, ne, wenn wir anfangen zu weinen, zu lachen. Das ist seit Jahren für mich eins der Dinge überhaupt, wo ich Gott erlebe. Ich kann ins Gebet gehen, ganz klar, und Gott suchen. Ich kann ihn in der Bibel suchen. Aber für mich persönlich, das muss nicht bei jedem so sein, für mich persönlich ist es der Lobpreis, wo ich Gott so erlebe, wo ich ihn so begegne, wo der Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, oder? Ja. Ja. Ja, was hat sich überhaupt verändert? Ich kann heute sagen, dass seit ich Jesus folge, hat sich mein Leben komplett verändert, obwohl alles gleich geblieben ist. Also ich wohne im selben Haus, habe denselben Job, dieselbe Familie. Die Gemeinde habe ich zwischendurch gewechselt. Aber sonst sind meine Umstände alle gleich geblieben. Aber mein Herz hat sich komplett verändert. Ich habe so viel Heilung erlebt. Ich habe mehrfach Befreiung erlebt. Ich habe einfach dem Heiligen Geist gesagt, Herr, ich brauche Freiheit, ich brauche Heilung. Ich brauche es, dich zu erleben, und bin ihm nachgelaufen. Wir können ihn suchen und er will uns begegnen. Vor ein paar Wochen, vor 2 oder 3, hat Thomas ja gepredigt über den Strom aus dem Tempel Gottes, Hesekiel 47. Wer es nicht gehört hat, hör es dir nochmal an, das war richtig gut. Und ja, hat echt Einfluss auf das gehabt, was ihr heute hört. Denn dieses Bild, wie wir ans Wasser gehen und wie das Wasser immer tiefer wird, finde ich so treffend für mein Leben. Und ich hoffe auch, dass du diese Parallelen bei dir sehen kannst, wie wir immer tiefer gehen. Immer tiefer. Und wie, wenn wir immer tiefer gehen, wie diese Beziehung zu Gott auch immer tiefer wird. Je tiefer ich ins Wasser gehe, desto tiefer wird diese Beziehung zum Herrn. Und am Anfang gehen wir Schritt für Schritt aus eigener Kraft. Ja, ich musste auch aktiv werden und sagen, okay, ich gehe auf dich zu. Und irgendwann wird der Strom so stark, dass du dich eigentlich festhalten musst, weil du dich nicht halten kannst. Und ja, ich will loslassen und ab ins tote Meer. Das ist mein Ziel. Also ich hab Gott in meinem Leben so stark erlebt, wie er mich aufbricht, wie er mich heilt, dass ich keinen Zweifel daran habe, dass wenn ich tiefer reingehe, dass es besser wird, sogar noch besser. Johannes 10, Vers 10, bitte. So, hier sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Amen, das stimmt wirklich, ich habe es erlebt. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das sind Jesu Worte, das sind nicht meine Worte. Ich finde diesen Vers schwierig, weil es viele Gegenstimmen gibt dagegen. Dann heißt es, ja, aber warum bin ich krank? Warum habe ich kein Geld? Warum habe ich dies nicht? Warum habe ich das nicht? Das weiß ich nicht, warum das in dem jeweiligen Leben so ist. Aber ich sehe, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du Leben hast im Überfluss. Es gibt so viele Aussagen, die wir revidieren können, wenn wir nur aufs Wort Gottes schauen. Ich glaube zum Beispiel, dass Gott uns heilen will. Er will uns alle heilen. Er will nicht, dass seine Kinder Schmerzen haben, dass sie krank sind, dass es ihnen wirklich wehtut. Das will er nicht. Das glaube ich nicht. Oder ich glaube, dass Gott will, dass wir alle seine Liebe spüren. Warum wir sie alle nicht spüren oder viele Menschen sie nicht spüren können, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass es sein Wille ist, und wenn wir ihm folgen, dass er uns da reinführen wird. Manchmal müssen Dinge weggeschafft werden, damit wir da reinkommen. Ich glaube nicht, dass der Herr will, dass wir Schaden nehmen in irgendeiner Weise. Ich glaube auch nicht, dass er will, dass wir arm sind. Das ist auch so eine Theologie, mit der ich schon als Kind konfrontiert wurde, so Pastoren sind arm. Ich weiß nicht warum. Ne? Ich glaube, Gott liebt es, wenn seine Kinder Erfolg haben, ob es im Beruf ist oder wenn man sie fragt, ob sie predigen wollen, wie auch immer. Ne? Gott gefällt das. Wir sind seine Kinder, er liebt uns. Ne? Ich glaube, Gott will, dass wir Gemeinschaft haben. Er will nicht, dass wir alleine sind. Ja, wir sollen zwischendurch alleine sein, um ihn zu suchen, ganz klar. Aber wir sollen auch in Gemeinschaft suchen und wir sollen Gemeinschaft haben. Das ist absolut Gottes Wille, das glaube ich. Kann ich auch Bibelverse raussuchen, aber das wird den Rahmen sprengen. Und ich glaube, dass Gott will, dass wir Freude haben. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir dem Heiligen Geist den Raum geben, der ihm zusteht, und auf ihn hören, dass er uns dahin führen wird, dass wir diese Dinge erleben. Das glaube ich wirklich. Manchmal wissen wir aber nicht, wie. Und ja, was ist wichtig? Was ist wichtig, wenn du dich leiten lassen willst? Ich glaube, das Wichtigste überhaupt, was du brauchst, wenn der Geist Gottes dich leiten soll, ist, dass du ihm vertraust. Wenn er Dinge zu dir sagt, dir Dinge zeigt, glaub sie doch. Ich habe, als ich in Christus kam sozusagen, wir sollten mehr so reden, denke ich, oder? In Christus. Stärkt unser Bewusstsein dafür, dass wir in ihm sind. Ne? Also als ich in Christus kam, musste ich die Theologie loslassen, die sagt, ich kann Jesus und der Sünde gleichzeitig dienen. Weil ich habe viele Christen kennengelernt, die diese Theologie glauben, ne? Hypergrace nennt man sie. Und Gott hat mir immer wieder Bibelverse gezeigt. Und ich lese die und denke, das kann doch nicht sein. Die Leute, die sagen noch was ganz anderes, mit denen ich unterwegs bin oder mit denen ich Kontakt habe. Und genau, wir müssen aber darauf vertrauen, dass wenn Gott uns Dinge zeigt, dass sie wahr sind. Es kann sein, dass Gott dir Dinge zeigt und alle sagen, nein, das stimmt nicht. Es kann passieren, aber wie standhaft bist du und sagst, ja, Gott, du hast das gesagt. Ne? Das ist in deinem Wort. Zum Beispiel, meine Schafe hören meine Stimme. Und so viele Christen sagen, nein, das stimmt nicht. Aber das Wort sagt es und das ist so. Was noch wichtig ist und eins der wichtigsten Dinge, glaube ich sogar, ist die Aufrichtigkeit vor Gott. Wir können Gott so viel vormachen und uns selber und anderen Leuten auch. Und dann können zum Beispiel sagen, wenn Gott dir zeigt, dass du ein Problem mit Stolz hast. Nein, ich habe keinen Stolz. Dafür weiß ich viel zu viel darüber. Ich würde das erkennen, wenn es so ist. Ne? Wir müssen Gott wirklich diesen Raum geben, dass er zu uns spricht, Korrektur bringt und wir sagen, ja, okay, wenn du das sagst. Auch vor anderen Leuten, natürlich. Was mir wichtig geworden ist, auch in der Zeit, ist, Zeit mit geisterfüllten Christen zu verbringen. Wenn du alleine Gott folgst, und dich vom Heiligen Geist leiten lässt, kann es auch sein, dass du echt auf Abwege kommst. Und ja, sowas wie Hausgruppen sind total wertvoll, einfach im Austausch zu sein mit anderen Christen. Oder Vertrauenspersonen einfach zu haben, mit denen man sich wirklich austauscht über die innersten Dinge in meinem Leben. Also ich brauche das, jemanden zu haben, der wirklich vom Geist Gottes geleitet ist und auch Korrektur ausspricht. Und für mich betet vor allem auch, ne, wenn ich Probleme habe. Ja, Jüngerschaft mit reifen Christen. Ja, ich glaube, es ist so wichtig für uns, dass wir schauen, wo sind reife Christen um uns? Wir haben reife Christen. Ja, wir müssen die Augen aufmachen. Wir können dem Heiligen Geist sagen, Heiliger Geist, ich brauche jemanden, von dem ich lernen kann, dir nachzufolgen. Propheten. Ich habe mega Erfahrung mit Propheten gemacht. Propheten sind Menschen, die das Wort Gottes direkt an die Menschen weitergeben. Und ich habe in den krassesten Kämpfen kamen Propheten in mein Leben, die so on point in mein Leben gesprochen haben, dass man gar nicht sagen kann, dass das ja, hat er geraten. Oder so horoskopmäßig irgendwie. Nein, das war so von Gott und das hat mich so stark ermutigt und mich korrigiert in manchen Dingen. Also wenn wir Propheten im Haus haben, Leute, geht hin. Ja, was ist noch wichtig? Die Bibel lesen. Das wird hier immer wieder gesagt und ich kann das nur immer wieder unterschreiben. Ich habe, seit ich mit Jesus unterwegs bin, lese ich jeden Tag die Bibel und ohne das, ich weiß nicht, wo ich wäre. Ich weiß nicht, Jesus sagt, dass der Heilige Geist uns an die Dinge erinnern wird, die er gesagt hat. Wenn wir die Dinge nie gehört haben oder gelesen, dann kann er uns schlecht daran erinnern. Aber die Bibel ist so ein starker Leitfaden. Ohne den wüsste ich echt nicht. Ja, und was ich für mich noch erlebt habe und was ich für wichtig halte, ist echt Ruhephasen zu haben. Wenn ich den ganzen Tag mit meinem Handy unterwegs bin und bei der Arbeit und ich habe Kinder, wenn ich den ganzen Tag mit den Kindern unterwegs bin, merke ich das abends wirklich, boah Gott, wo bist du? Ja, ich merke, dass ich so abgelenkt bin von dem Leben mit Gott, wenn einfach zu viel um mich rum ist, wie ja, mit der Arbeit und den Kindern. Und deswegen bin ich so der Spaziergänger, wie einige hier auch. Und ich habe so viel Offenbarung, gerade in Zeiten gehabt, wo ich einfach mal alles wegmache und Ruhe habe und auf Gott hören kann. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, ich bin noch nicht am Ende und ich habe noch viel vor mir. Ich bin so froh, was Gott in meinem Leben getan hat bisher. Und Olga, du darfst auch nach vorne kommen. Es ist so viel gewesen. Und gerade in der Zeit, wo ich anfing, mich ihm zuzuwenden und dem Heiligen Geist wirklich Raum zu geben und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ja, aber es ist immer noch mehr zu tun und Gott kann noch viel in meinem Leben tun und Halleluja, ich glaube, das wird er auch. Das nimmt kein Ende, ja. So, und jetzt stelle ich dir die Frage. Wie geht es dir? Denkst du, puh, irgendwie könnte ich dem Heiligen Geist auch ein bisschen mehr Raum geben? Denkst du dir, was habe ich bisher getan vielleicht? Oder denkst du dir, okay, ich habe einen ähnlichen Weg und ich bin voll mit dem Heiligen Geist, aber ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr von ihm. Ich will auf ihn zugehen und sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Hier bin ich, nimm mich. Vielleicht hörst du jetzt in dir drin irgendwas. Ich will dich einladen, ich bin Freund von Aufrufen, weil ich glaube, dass wenn wir aufstehen und einen Schritt auf Gott zumachen, also im Physischen, dass da was drin ist. Wenn ich auf dem Stuhl sitzen bleibe und sage, ja, Gott kennt mein Herz, Gott wird nicht so aktiv. Ich habe das so erlebt, Gott hat mich gerufen, nach vorne zu rennen. Und wenn wir nach vorne rennen, wartet er dort. Ich will dich einladen, dass du aufstehst und dich Gott hingibst und ihm sagst, was in deinem Herzen ist und was du von ihm erwartest. Ja, lass uns einfach zusammen beten und uns Gott hingeben.